Zeit. Ich will dich heute echt herausfordern. Ich kann dich heute einfach nicht in deinem Stuhl entspannt sitzen lassen. Es ist ja häufig manchmal so, wenn man in der Predigt ist, ist es manchmal nicht so ganz klar. Aber ich denke, heute am Ende der Predigt wird es hoffentlich richtig klar sein. Manchmal ist es ja so, dann da kommen Leute zu mir nach der Predigt und sagen, ja, das hast du ja gesagt oder das hast du gesagt. Denkst du, habe ich das gesagt? Also Kommunikation hat ja mal zwei Seiten. Aber ich denke, hoffentlich wird es heute am Ende klar sein. Und zwar ist es ja nicht so, wie bei der Frau, die einkaufen war und nach Hause gekommen ist und sagt, Schatz, ich habe eine neue Klobürste gekauft. Dann sagt der Ehemann, ja, nee, aber ich nehme doch lieber Klopapier. Also da weiß man manchmal nicht so recht, wofür ist das da. Wir sind ja gerade dabei, uns die Frage zu stellen, wie man fest werden kann im Glauben. Also was ist das Fundament im Glauben? Wir haben dieses nette Bild letzte Woche schon uns angeschaut. Männer, die tief graben, um ein Fundament zu legen. Und darum soll es gehen. Wie kann dein Leben als Christ Festigkeit bekommen, ein echtes Fundament bekommen? Reicht dafür ein paar charismatische Erfahrungen, vielleicht ein übernatürliches Wirken oder eine gesalbte Predigt? All diese Dinge sind nett. All diese Dinge habe ich am Anfang meines Glaubenslebens auch erlebt. Und trotzdem war ich innerlich nicht fest. Liegt es vielleicht daran, dass man in die richtige Gemeinde geht? Dass man den richtigen Predigern zuhört? Worauf kommt es eigentlich an? Ich erlebe das immer wieder als erschreckend, wenn Christen anfangen zu wackeln und Menschen, die einen Weg mit einem gegangen sind, irgendwann komplett wegbrechen. Das reißt mir jedes Mal das Herz raus. Was ist da passiert? Warum ist da kein Fundament? Ein Fundament, das soll uns Sicherheit geben. Und was heißt das konkret im christlichen Leben? Es ist ja nicht so, dass das Glaubensleben bei allen gleich ist, aber das Resultat, wo man sagen kann, da ist ein Mensch mit Jesus unterwegs, da kann man am Ende Früchte sehen. Also die Wege zu Gott sind sehr unterschiedlich, aber es ist nicht so, dass der eine Christ den Nächsten liebt und der andere Christ liebt seinen Nächsten nicht und man würde sagen, beide haben es richtig gemacht. Das ist logisch. Was brauchst du, um festzustehen? Und darum geht es in dieser Predigtreihe. Wir schauen heute noch ein zweites Mal auf das Thema Wort Gottes. Wie kann man im Wort Gottes gefestigt werden? Am nächsten Sonntag soll es um das Thema die Beziehung zum Heiligen Geist gehen. Und dann noch einmal eine Predigt zum Thema Leben im Gebet. Das sind aus meiner Sicht, aus unserer Sicht einfach Dinge, die essentiell wichtig sind, um ein gutes Fundament zu bekommen. Wir haben letzte Woche, darum wird es heute gehen, fest werden durch das Leben in Gottes Wort. Das soll ausdrücken, dass das Leben einfach nicht nur etwas ist, was hier am Sonntag geschieht, wo du mal 20 Minuten eine Predigt hörst, sondern es soll darum gehen, wirklich fest zu werden in deinem Alltag auch, dass Gottes Wort dort ankommt. Ich habe gesagt beim letzten Mal schon, dass wir uns ein bisschen an den Psalmen orientieren werden. Und das werden wir auch heute machen, weil in den Psalmen die Gläubigen zu Wort kommen. Wir schauen auf Glaubenserfahrungen, die Menschen im Alten Bund gemacht haben. Die Tora, also die Gesetze Mose und die Propheten, das ist da, wo Gott gesprochen hat, wo Gott Geschichte geschrieben hat. Man könnte sagen, wow, krass, dass die das so erlebt haben. Gott hat damals gewirkt. Wenn wir aber in die Psalmen hineinschauen, in die anderen Schriften im Neuen Testament, dann sehen wir, wie Gott im Leben von Menschen gewirkt hat und was das für eine Auswirkung hatte. Das Psalmbuch ist das Gebetsbuch. Also dort werden Erfahrungen deutlich, die Menschen mit ihm gemacht haben. Noch einmal diese Folie, dass wir nochmal vor Augen führen, das Gesamte ist Gottes Wort für einen neutestamentlichen Christen. Also die Schriften des Alten Bundes, die Heiligen Schriften, das, was wir Altes Testament nennen, dann aber auch das, was die Apostel rübergebracht haben und letztlich das Fundament war immer und der Maßstab, der Orientierungspunkt war immer, was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus gelehrt? Darum ging es immer. In der Frage von dem, was neutestamentliches Christsein ausmacht. Wie gesagt, Gottes Wort soll in den Alltag hineinkommen. Und das ist bei Christen gar nicht so selbstverständlich. Es gab eine Umfrage auf der Internetplattform jesus.de. Jesus.de, das ist schon eine relativ fromme Plattform. Also sind ganz viele Christen, die sich darauf tummeln. Und man hat eine Umfrage gemacht über den Bibel, also wie man die Bibel liest und ob die Leute die Bibel lesen und so weiter. Da haben 3146 Nutzer teilgenommen. Und das Ergebnis war, dass in den meisten Freikirchen lediglich die Hälfte der Mitglieder einmal in der Woche oder täglich die Bibel lesen. Lediglich die Hälfte. Bei einigen Gemeinden ist es ein bisschen besser, also die Adventisten zum Beispiel, da ist es ungefähr, dass 75% aller Adventisten regelmäßig in der Heiligen Schrift lesen. In den Brüdergemeinden ist es 70%, also auch ziemlich gut, aber in einer durchschnittlichen freikirchlichen, also auch unserer Couleur, da ist es ungefähr die Hälfte. Und sehr krass ist es bei den jungen Menschen, bei den Leuten unter 30 herrscht eine große Bibelmüdigkeit. Also dort ist jeweils nur, also noch weniger als die Hälfte, die in der Bibel lesen. Und ich muss ganz ehrlich sein, als ich das so gesehen habe, gelesen habe, dachte ich, ja, ging mir auch so. Und geht mir teilweise jetzt noch so. Ich bin zwar Pastor und es wird immer wieder erwartet, dass ich irgendwie was Schönes dann noch sage am Sonntag und so, aber dass ich für mich selber in der Heiligen Schrift Zeit verbringe, das muss ich mir immer wieder auch vornehmen. Das Gottes Wort zu mir sprechen zu lassen. Mir Zeit zu nehmen in Gottes Wort. Das ist kein Alleingang oder kein Automatismus. Und ich erlebe auch immer wieder Christen, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, was Gott mit meinem Leben will. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die auf der anderen Seite dieser Umfrage gesagt haben, also ich lese regelmäßig in der Heiligen Schrift, dass 70% oder 60% dieser Leute gesagt haben, durch das Lesen der Heiligen Schrift bekomme ich so viel an Input von Gott, dass diese Fragen für mich geklärt werden. Also wenn du dir die Frage stellst, was will Gott für dein Leben? Ich will den Willen Gottes für mein Leben erkennen. Dann wäre meine Gegenfrage, kennst du Gottes Wort? Bist du in Gottes Wort unterwegs? Wenn ich einen festen Halt gewinnen will, ich muss kurz ein bisschen Wasser nehmen, hier oben ist die Luft etwas dünner und wärmer als bei euch. Wir freuen uns über das schöne Wetter. Wenn ich einen festen Halt gewinnen will, dann muss ich in Gottes Wort gehen, um dort diesem Gott zu begegnen. Und ich weiß nicht, wie eine reale, lebendige und tiefe Beziehung zu Jesus und zu Gott möglich ist, wenn ich die Bibel nicht als Gottes Wort akzeptiere und auf mein Leben anwende. Mein persönliches Vorbild ist Billy Graham. Billy Graham war Theologiestudent und er stand eines Tages vor dieser Entscheidung, wo er gesagt hat, wie gehe ich damit um, diese verschiedenen Meinungen und so weiter, die es über die Bibel gibt. Und er hat gesagt, und es wird berichtet, dass er als junger Prediger mit ganz viel Zweifeln gerungen hat. Und schließlich hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich gehe davon aus, die Bibel ist Gottes Wort. Deswegen hat er immer wieder gesagt, die Bibel sagt. In seinen Predigten immer wieder, die Bibel sagt. Und das hat er in sein Leben tief hineingeprägt und das auch in seinen Predigten rübergebracht. Wenn ich mich da nicht darauf einlasse, dann werde ich keine Erfahrung machen, die mein Vertrauen wachsen lässt. Wenn ich mich nicht auf Gottes Wort einlasse, werde ich keine Erfahrung machen. Genauso ist es, wenn ich heirate. Ich muss diesen Schritt der Entscheidung treffen, meiner Frau zu vertrauen, dass sie sagt, ja Jan, bis zum Ende deines Lebens oder meines Lebens will ich dir treu sein und will ich mit dir unterwegs sein. Wenn ich mich nicht darauf einlasse, werde ich diese Erfahrung nicht machen. Bis jetzt hält es Gott sei Dank fast 15 Jahre schon. Und genauso ist es wichtig, glaube ich, dass wir eine Entscheidung treffen, Gottes Wort, die Heilige Schrift, wirklich als Gottes Wort anzuerkennen und anzuwenden auf unser Leben. Ich will darin Leben suchen. Ich will mich hinterfragen und korrigieren lassen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redet hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. Nur dann. Und das sagt ein Dietrich Bonhoeffer, der mit Mitte 20 schon promoviert war und Ende 20 habilitiert war in Theologie. Also wirklich, wenn jemand Theologie kann, dann Dietrich Bonhoeffer. Und ich glaube, Gott will, dass wir nicht nur am Sonntag mal 20, 30 Minuten einer Predigt lauschen, sondern sein Wort soll in unseren Alltag hineinkommen. In das, was, egal ob du etwas isst oder ob du etwas trinkst, ob du arbeitest, ob du mit deiner Familie oder mit deinen Freunden Zeit verbringst. Was bedeutet es, in diesem Moment, in dem ich jetzt gerade lebe, ein Jünger Jesu zu sein? Darum kommt es an. Bist du ein Jünger Jesu, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist? Bist du ein Jünger Jesu, wenn du am Arbeitsplatz bist? Spiegelt dein Leben Gottes Wort wider? Können Leute anhand deines Lebens Gottes Wort lesen? Es hat Ein Mystiker im Mittelalter mal gesagt, die Menschen um uns herum lesen die Heilige Schrift nicht mehr. Gut, Kunststück, damals hat man es auf Latein gelesen, aber heute noch das Gleiche. Die Leute lesen die Bibel nicht, aber wir sind Gottes lebendiges Wort. Durch unser Leben sollen Menschen diese lebendige Bibel sehen. Ich finde das ein cooles Bild. Ich bin eine lebendige Bibel. Und ich muss gestehen, es gibt Momente, wo ich sage, zum Beispiel zu meinen Kindern oder zu meiner Frau oder zu meinen Kollegen oder zu irgendwelchen Leuten, tut mir leid, da bin ich diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Weil dieser Kampf findet auch statt in mir selbst. Ich sage ja nicht, die anderen sind böse und ich nicht, sondern Solovjev hat das gesagt, der Kampf zwischen Gut und Böse, der geht durch mich selbst hindurch. Ich selber kämpfe gegen die Dinge, die auch aus meiner alten Natur noch wieder hochkommen. Aber das tue ich nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern da kommt Gottes Wort auch an mich heran und sagt, Jan, da musst du noch etwas abschneiden, da musst du dich korrigieren lassen. Gott ist mit mir noch nicht fertig. Meine Frau könnte nachfragen, ist heute nicht da, aber nächste Woche dürft ihr sie fragen. Erlaube ich euch. Also es geht nicht um etwas Gelegentliches, sondern um etwas Alltägliches. Also meine Botschaft ist, nimm das ganze Wort Gottes und wende es auf dein ganzes Leben an, dann wirst du keine halben Sachen im Leben machen. Also nimm das ganze Wort Gottes, und das ist ein riesiger Anspruch, ich werde euch gleich noch ein Beispiel dazu erzählen. Du kannst als Christ auch anders leben, du kannst auch sagen, ja, das nehme ich mir raus, das finde ich ganz gut, das wende ich auf mein Leben an, aber die ganzen anderen Kram lasse ich weg. Kannst dann auch immer wieder auf die Nase fallen und natürlich auch von neuem anfangen. Gar keine Frage, die Gnade Gottes macht das möglich. Aber dieses Leben in Halbherzigkeiten macht dein Leben anstrengend. Das habe ich auch ausprobiert. Alles eigene Erfahrung. Und ich glaube, es gibt eine Variante, die besser ist. Indem wir nämlich immer wieder fragen, Gott, was ist dein Wille in dieser Situation? Und danach zu suchen und zu fragen, aus der Heiligen Schrift, aus dem gemeinsamen Lesen, zum Beispiel in der Familie oder in einem Hauskreis oder mit irgendwelchen Mentoren oder geistlichen Leitern, Gott, was ist dein Wille in dieser Situation? Was sagt dein Wort, deine Bibel, was sagt sie dazu? Man kann unterschiedliche Meinungen haben. Dann sitzt man sich zusammen hin und sagt, wie verstehst du das? Wie verstehe ich das? Und ich werde dann, inspiriert vom Heiligen Geist, eine Entscheidung für mein Leben treffen können, die zu mir passt. Noch einmal Dietrich Bonhoeffer. Die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher, sagt er. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur wenn wir letzte Antworten von ihr erwarten, gibt sie sie uns. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gott zu uns redet. Und über Gott kann man eben nicht nur so einfach von sich aus nachdenken, sondern man muss ihn fragen. Du kannst fragen, Gott, was denkst du darüber? Und dabei geht es nicht um Perfektionismus, so nach dem Motto, du musst immer alles perfekt richtig machen. Es geht um diese Haltung, zu wissen, Gott spricht zu mir in erster Linie durch seine Heilige Schrift. In erster Linie. Und ich glaube, das müssen wir uns als Charismatiker auch immer wieder neu sagen lassen. Gerade wenn ich diese Umfrage vor meinem inneren Auge habe, wo ich mir denke, ja, wo soll es bei den anderen 50% denn herkommen? Nur weil man mal eine Erfahrung gemacht hat? Oder weil man mal irgendwie eine tolle Predigt gehört? Alles gut und nichts dagegen, aber grabe selber tief in Gottes Wort hinein. Wie gesagt, wir sind unterwegs in dem Psalmen und ich möchte heute anhand von einigen Gedanken aus Psalm 119 mit euch etwas über dieses Thema fest werden durch das Leben im Wort Gottes, aussagen. Spurgeon, der bekannte Prediger aus England, hat gesagt, dieser heilige Gesang, und damit meinte er Psalm 119, ein ganz langer Psalm, wenn ich den jetzt vorlesen würde, dann wäre die Predigt zu Ende. Das dauert alleine 20 Minuten, um den ganz zu lesen, sind über 170 Verse, 176 ganz genau. Spurgeon sagte, dieser heilige Gesang ist selbst eine Bibel im Kleinen. Eine Zusammenfassung der Heiligen Schrift auf engstem Raum. Das ist krass. Ich habe den Psalm 119 die letzten Tage oft gelesen. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, immer wieder neue Sachen gefunden. Ich dachte, Mann, krass, doch gestern schon gelesen und wieder was Neues rausgekommen. Und das war wirklich spannend. Über die stilistischen Feinheiten, da lasse ich mich jetzt nicht aus. Ich möchte einfach über drei Fragen nachdenken. Wie kann ich fest werden, indem ich in Gottes Wort lebe? Wie kann ich Orientierung durch Gottes Wort erleben? Und wie kann ich dadurch Veränderung erfahren? Ich starte mal mit euch im Psalm 119, einige Verse, wie gesagt. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seinen Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Jetzt Vers 11, ein Sprung. Ich habe deine Worte mit meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wenn deine Worte gelehrt werden, schenken sie Erleuchtung. Doch du, Herr, bist nahe und alle deine Gebote sind wahr. Ich habe von Anfang an gewusst, dass deine Weisungen für alle Zeiten gelten. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Bis hierher. Wie kann ich fest werden, indem ich in Gottes Wort lebe? Da hieß es, die das Gesetz des Herrn befolgen, die werden kräftig werden. Und mit Gesetz ist wieder, wie ich das letzte Woche schon angedeutet habe, geht es nicht um das Gesetzbuch. Ja, in der Heiligen Schrift sind auch Gesetze überliefert. Aber in diesem ganzen Psalm kommen auch alle möglichen Synonyme vor für Gesetz. Zum Beispiel das Wort Gottes oder Satzungen oder Gebote, Vorschriften, Verordnungen, Anweisungen, Versprechen und Zusagen. All diese Worte werden da austauschbar gebraucht. Selbst Jesus sagt in Johannes 15, Vers 25, es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Und dann zitiert er ein Wort aus dem Psalmen, einen poetischen Vers aus Psalm 69. Ist doch komisch, oder? Weil das da gar kein Gesetzestext ist, der da zitiert wird. Aber Jesus sagt, das ist das Gesetz. Warum nennt man also auf der einen Seite die ganzen Geschichten, die Erzählungen, die Gedichtstexte, aber auch die Gesetzestexte in Summe Gesetz? Ist doch eigentlich ganz klar, wenn ein Autor seinen Teil als Gedicht oder als Geschichte oder als Erzählung rüberbringt, sollen wir davon ausgehen, auch da spricht Autorität, ja, danke. Meine Grütze bei Temperaturen um den Siedepunkt ist es nicht mehr so einfach. Okay. Also das gesamte Gesetz Gottes ist normativ. Das heißt, natürlich müssen wir schauen, wie legen wir das auch aus, also dass wir schauen, was steht da und was steht da und wie passt das auch zusammen. Und das ist auch ganz wichtig, dass das gesamte Gesetz Gottes gilt. Das kam ja auch in diesen Versen vor, die ich vorgelesen habe, Vers 151. Doch du, Herr, bist nahe und alle deine Gebote sind wahr. Oder Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und ihr Lieben, das ist auch schon ein ganz, ganz wichtiges Auslegungsprinzip für die Heilige Schrift. Alle deine Gebote, die Summe deines Wortes, also nicht die Summanden, sondern die Summe. Es ist nicht in Ordnung, dass wir sagen, okay, wir machen uns so einen Bibelbastelbogen, wo wir sagen, diesen Vers finden wir toll und den finden wir nicht toll. Die Summe, alles in Gottes Wort ist wichtig. Das ist manchmal unangenehm. Und ich glaube, dass viele theologischen Schieflagen in den letzten 2000 Jahren daraus entstanden sind, dass einige Leute, einige Bibelverse oder auch gesamte Bücher im Neuen Testament zum Beispiel, sehr einseitig ausgelegt haben. Bis in die heutige Zeit hinein. Wo ich sage, Leute, die Apostelgeschichte ist okay, aber wir können nicht sagen, das ist alles. Wir müssen uns auch Paulus anschauen, wo etwas gesagt wird über die Bedeutung von Gemeinde. Es ist toll, Zeichen und Wunder zu erleben. Unglaublich. Jüngerschaft, klasse. Aber wir können damit nicht den gesamten Rest des Neuen Testamentes vom Tisch wischen. Das ist eine Frage, dass wir die gesamte Heilige Schrift im Blick behalten. Das hat Luther übrigens uns schon mitgegeben. Die Schrift legt sich selbst aus. Das war eines seiner wichtigsten Kernsätze in der Reformation. Es braucht keinen Papst, kein übergeordnetes Lehramt, sondern die Schrift legt sich selbst aus. Und dafür brauchen wir eben keine Autoritäten, die uns das mit Autorität rüberbringen und sagen, das ist jetzt richtig. Und das bedeutet auch, dass wir selbst Verantwortung tragen, die Heilige Schrift zu lesen. Auch den Pastor zu hinterfragen zum Beispiel. Auch als Pastor kann ich mich irren. Ich kann versuchen, so gut es geht, zu lehren. Aber ich kann mich irren. Lass mich mal nachdenken. Wann habe ich mich das letzte Mal geirrt? Ja, 23.08.2003, das letzte Mal, glaube ich. Nein, war ein Scherz. Ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst uns gemeinsam in die Heilige Schrift. Ich habe das so oft erlebt, als ich zum Beispiel in München unterwegs war. Ganz viel auch mit Christen aus anderen Gemeinden, aus anderen Kirchen. Und wenn wir dann zusammen anfangen, die Bibel zu lesen, dann merke ich, alter Schwede, mein Eis ist manchmal ganz schön dünn. Wo ich dachte, das ist so klar. Und dann fangen wir an, zusammen über Dinge zu diskutieren und schauen in die Heilige Schrift rein. Und das ist dann ganz schön herausfordernd. Die sind nicht alle blöd in anderen Kirchen. Nur weil die ein anderes Verständnis manchmal haben. Und da möchte ich Augustin zitieren, der gesagt hat, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und in allem die Liebe. Und jetzt meine eigene Erfahrung damit. Als ich kurz nachdem ich wieder Christ geworden bin, bin ich auf die Bibelschule nach Bad Gandersheim gegangen und dort hat mein Bibellehrer, der hieß Paul Werisch, heißt er immer noch, lebt aber jetzt in Kanada, ist nicht mehr dort. Und er hat gesagt, ihr müsst die ganze Heilige Schrift lesen. Da habe ich gedacht, du spinnst doch. Bin jetzt gerade wieder Christ und ich habe auch ein paar Bibelverse auswendig gelernt und so weiter. Habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein, kann doch nicht ernst meinen. Das war so eine Herausforderung und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere hier sitzt und sagt, ja, ich habe schon mal ein paar Kapitel gelesen. Aber die Heilige Schrift wirklich im Ganzen ernst zu nehmen und auch sie zu lesen, das ist eine große Herausforderung. Und das ist nicht einfach. Ich verstehe auch nicht immer alle Bibelstellen, obwohl ich das 5 Jahre lang versucht habe, ganz toll zu lernen, wie man das alles macht. Ich habe immer noch an einigen Stellen meine Fragezeichen, verstehe es nicht. Aber da halte ich es dann ganz frei nach Mark Twain, der gesagt habe, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Ja? Wir können ja mal anfangen mit dem, was ganz klar ist. Was ganz klar ist. Und das meiste in der Heiligen Schrift ist super klar. Und die paar Stellen, wo es noch nicht so ganz einfach ist, da kannst du ja mit in den Himmel gehen und den Herrn selbst fragen, wenn du dann dereinst mal in den goldenen Gassen unterwegs bist. Hier im Psalm 119 wird jemand beschrieben, der sich innerlich festgemacht hat. Ich will meinem Leben eine Richtung geben und ich möchte erleben, dass Gott mich segnet. Und das Interessante ist, dass hier gesagt wird, am Ende sind diese Menschen sogar noch glücklich. Das Glück ist nicht das Ziel, sondern das ist gewissermaßen die Folge davon, dass ich in Gottes Wegen unterwegs bin. In Vers 3, sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Oder Vers 11, ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ergo, ich weiß um die Gefahren im Leben. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen im Leben, sondern ich weiß, es gibt das Böse und es ist eine reale Gefahr, nicht für die anderen, sondern für mich. Das Böse will mich packen. Er will mich gebrauchen. Ihr Lieben, als ich Theologiestudent war, am Anfang habe ich geglaubt, es gibt keine Dämonen. Das ist alles Quatsch und Psychologie und so weiter und so fort. Als ich angefangen habe, im Gefängnis Menschen kennenzulernen, die wirklich krasse Dinge getan haben, habe ich meine Meinung geändert. Da waren Menschen, die haben sich gebrauchen lassen vom Bösen. Und ihnen hat es nachher leid getan. Und ich glaube, sie hätten sich gefreut, wenn sie vorher mal Psalm 119 gelesen hätten. Es ist mich nicht so, dass Gottes Wort uns vom schönen Leben abhalten will, sondern es will uns bewahren vor dem Bösen. Ein Beispiel, ich bin 2007 mit einer kleinen Gruppe von Christen im Libanon gewesen. Wir haben dort Gemeinden besucht und im Süden vom Libanon gibt es eine UN-Schutzzone. Israel und Libanon sind im Kriegszustand, obwohl es gerade einen Waffenstillstand gibt. Da haben die Leute, die uns begleitet haben, haben gesagt, ihr lieben Leute aus Deutschland, ihr dürft ja alles machen, wenn ihr schön eng beim Auto bleibt und geht bitte nicht in diese schönen Olivenhaine rein. Wunderschöne Olivenhaine, tolle alte Bäume und so weiter. Die wollten uns nicht davon abhalten, da die Oliven zu pflücken oder was. Die wussten, es ist alles vermint. Alles vermint. Läufst du da rein, kann es sein, dass du den Weg zurück nicht mehr schaffst. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ganz schön schwitzige Füße hatte und dachte, ich gehe bitte nicht zu weit weg hier. Und so. Ich bin überhaupt kein mutiger Typ. Und habe mir nachher gedacht, wie konnte ich da überhaupt noch hinfahren? Und ich war aber dankbar, dass es da Leute gab, die gesagt haben, du bleibst hier, da wo es schwarz ist, asphaltiert und so weiter, da kannst du sein, aber nicht in diese Olivenhaine reinlaufen, obwohl die wunderschön waren. Und so ist es mit Gottes Wort. Es will uns bewahren davor, in unser Verderben hineinzurennen. Es will uns bewahren, dass wir Leben entfalten können durch unser Leben. Hier in diesem Psalm hat jemand das beschrieben, wie er sich festgemacht hat. Gott, dein Wort ist wahr. Und dieser Anfang, dieser innere Anfang ist schon ein halbes Werk. Ich werde deine Worte ernst nehmen und ich werde sie tun. Ich werde sie anwenden auf mein Leben. Wenn mein Automechaniker mir sagt, Jan, deine Bremsen sind auf, du brauchst neue Bremsen, dann mache ich das. Und wenn mein Arzt zu mir sagt, dass ich ein bestimmtes Verhalten zugunsten meines Körpers ändern muss, dann macht er das auch nicht willkürlich. Diese beiden wollen mich nicht rumkommandieren. Sie sagen damit, du solltest dies oder jenes tun, weil wenn nicht, dann könnte es kaputt gehen. Ich als Automechaniker oder ich als Arzt weiß, wie diese Dinge funktionieren und wie sie gestaltet wurden. Und wenn du etwas gegen meinen Rat tust, dann schadest du deinem Auto oder deinem Körper. Wenn du dich gegen meine Anweisung versündigst, dann versündigst du dich eigentlich an dir selbst. Eine krasse Perspektive. Gegen Gott sündigen bedeutet nicht nur Gott zu schaden, sondern in letzter Konsequenz dir selbst zu schaden. Und davor will Gott uns bewahren. Darum sollen wir sein Wort ernst nehmen. Wir leben in einer Kultur, in der es heißt, alles ist subjektiv. Du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. Jeder darf seine Meinung haben und solange wir uns in Ruhe lassen, alles okay. Wahrheit ist relativ. Es gibt keine objektiven äußeren Wahrheiten. Und Gottes Wort sagt genau das Gegenteil. Die Wahrheit ist, was Gott sagt und sie gilt jedem. Das ist auf der anderen Seite aber auch das Schöne daran. Dass wir hinausgehen können zu den Menschen, egal wo uns ein Mensch begegnet, egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse und egal wie krass er gesündigt hat, wir können ihm sagen, du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Woher weiß ich das? Weil Gottes Wort allen gilt. Und deine Gnade gilt auch diesem Menschen. Das ist der Hammer. Und wir haben die Aufforderung, uns diesem Wort unterzuordnen. Und das ist eine Konfrontation an unsere Kultur. Weil da doch jeder selber seines eigenen Glückes Schmied sein möchte. Aber diese Haltung, ich ordne mich unter, die kommt hier rüber im Psalm 119. Glücklich sind die, die sich an deine Weisung halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Das ist der einzige Grund, warum ich eben nicht wackelig hin und her schwanken muss in meinem Leben und permanent die Frage stellen muss, was gerade en vogue ist, was gerade hip oder was angesagt ist, sondern ich kann mich innerlich festmachen bei Gott, an Gott und an seinem Wort. Gottes Wort ist zu allen Zeiten auch immer anstößig gewesen, gewissermaßen eine Gegenkultur. Und wir sollen geprägt werden von dieser Kultur des Reiches Gottes, um in jeder Kultur auch eine Gegenkultur darstellen zu können. Und dieses Wort Gottes fängt dann an, mich zu verändern. Ich habe mir den Psalm mal angeschaut nach Verben, die immer wieder kommen. Da habe ich die Luther-Übersetzung genommen. Und da kommt unter anderem dieses Wort am häufigsten, erquicke mich. Kommt 9-mal vor. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich erquicken? Quicken, das kommt von dem Wort lebendig machen. Und das, in dieser Bedeutung hier im Text heißt es, etwas am Leben erhalten, etwas weiterleben lassen. Gottes Wort ist in der Lage, in mir etwas wieder lebendig werden zu lassen, dass ich weiterleben kann. Das Gegenteil ist tot. Erquicke mich durch dein Wort. Gottes Wort will mich innerlich lebendig machen. Was hält dich am Leben? Möge es Gottes Wort sein. Ein weiteres, lehre mich. Da ist diese Haltung von Belehrbarkeit. Unterweise mich, führe mich durch dein Wort, stärke mich durch dein Wort. All das kann das Wort Gottes machen in unserem Leben. Und dadurch bekommen wir Orientierung. Psalm 105, der wohl bekannteste Vers. Gott, dein Wort ist wie eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. So dieses Bild von Lampe, von Licht. Es spricht in unsere Zeit hinein, gibt uns Orientierung in Düsterheit, in dunkler Umgebung, in Finsternis. Gottes Wort will da Klarheit hineinbringen. Meine Frage ist zum Beispiel an die Royal Ranger unter uns. Was ist das wichtigste Utensil in der Nacht? Wahrscheinlich die Taschenlampe, war meine Hypothese. Schlafsack, okay. Ja, aber das... Ja, hast recht. Du hast meine Pointe versaut. Nein, okay. Schlafsack ist auch wichtig, aber ich habe an die Taschenlampe gedacht. Das passt besser zu Psalm 105, 119, Vers 5. Als ihr habt das verstanden. Wenn man nachts irgendwo in der Pampa liegt, dann muss man Pipi machen manchmal vielleicht nachts. Ich habe das mal gemacht. Ich bin mit den baptistischen Pfadfindern mal eine Nacht unterwegs gewesen. Und es ist echt blöd, wenn man raus muss und nicht weiß, wo es lang geht. Da ist eine Taschenlampe Gold wert. Damit man auch nicht in andere Sachen reintritt. Also, Gottes Wort will uns so eine Lampe sein, die uns Orientierung gibt in Finsternis, wenn wir das auf unser Leben so anwenden. Wenn wir uns die Frage stellen, hey Gott, wie soll es weitergehen, was ist der nächste Schritt? Denn meine erste Antwort wäre, was hat Gott bereits in seinem Wort gesagt? Wie hat er im Leben von anderen Menschen gewirkt? Weil seine Meinung sich nicht ändert. Wenn Gott in seinem Wort offenbart hat, wie in bestimmten Lebenssituationen ein Verhalten zu sein hat, dann brauchst du nur nachlesen und bist definitiv auf der richtigen Seite, weil Gott sich nicht ändert. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wie kann ich diese Veränderung erfahren? Ich habe das angedeutet. Das Wort Gottes in unser Herz hineinzusprechen, in unseren Charakter hineinzuprägen. Da brauche ich nicht in unserer Kultur nach Orientierung suchen. Wenn es stimmt, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, die für alle gilt und eben nicht subjektiv ist, dann muss ich bei ihm suchen. Vers 130 hatte ich vorgelesen, wenn dein Wort gelehrt wird, schenkt sie Erleuchtung. Gottes Worte entfalten die Wirkung dort, wo sie gelehrt werden. Da geht einem ein Licht auf. Ach, so soll das also sein. Da verändern sich dann auf einmal Menschen. Aber nicht nur Menschen, sondern ganze Kulturen, ganze Gesellschaften werden verändert durch Gottes Wort. Ich springe mal in ein Beispiel hinein, wie sich das Wort Gottes in Kulturen gesellschaftsverändernd ausgewirkt hat. Woher kommt es zum Beispiel, dass es Menschenrechte und Toleranz in einer Gesellschaft gibt? In den Stammesgesellschaften früherer Jahrhunderte gab es die Selbstbezeichnung Mensch nur für die Leute aus dem eigenen Stamm. Es war also komplett in Ordnung, andere Menschen aus anderen Stämmen, aus anderen Kulturen Platz zu machen. Hemmungslos, grausamer Krieg und Mord und Totschlag waren für diese Leute gar kein Mord und Totschlag, weil das waren ja gar keine Menschen. Woher kommt das? Es ist eine moralische Revolution, wenn Christen auf die Bühne der Zeitgeschichte treten und sagen, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Das war eine Revolution. Das war total gegen die Kultur damals. Woher kommt der Gedanke der Menschenliebe? In der griechisch-römischen Kontext der damaligen Zeit sind Christen angefangen und haben sich um die Armen gekümmert, haben die Witwen und Waisen versorgt. Das war nicht normal, das tat keiner. Krankenhäuser und Hospitäler sind gebaut worden. Das was Ähnliches gab es nur für Soldaten und da war nur wichtig, dass die Jungs nachher wieder an die Front können und dass sie ihren Kopf wieder hinhalten können. Aber doch nicht für die normalen Menschen, gar nicht für die Armen. Woher kam dieser Gedanke? Es waren alles Menschen, die Gottes Wort hatten. Tim Keller beschreibt ein weiteres Beispiel, das mich extrem begeistert hat. Ein Freund von ihm, ein Historiker, saß mit anderen Wissenschaftlern zusammen und es kam die Frage auf, wie konnten die schrecklichen Menschen in der Vergangenheit nur die Sklaverei befürworten? Das ist eine gute Frage, oder? Also so für unsere Kultur kann man sich nicht vorstellen, wie das toll sein soll, sich zu Hause einen Haussklaven zu halten oder solche Dinge. Das ist also absurd. Wie dumm ist das denn eigentlich? Und dann sagt der Historiker, das ist eigentlich gar nicht die Frage, die ich mir stelle. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn Sklaverei akzeptiert war, alle 100 Jahre und 1000 Jahre vorher, Wenn Sklaverei in allen anderen Kulturen akzeptiert ist, wie kommt es dann, dass jetzt jemand sagt, stopp mal, irgendwie ist das komisch, was wir hier machen. Was waren das für Menschen, die gesagt haben, Sklaverei ist nicht in Ordnung. Wir stehen dagegen auf. Wir schaffen das ab, weil es dem Gott, an den ich glaube, ins Gesicht schlägt, wenn wir Menschen versklaven. Das waren Leute, die hatten Gottes Wort. Die haben ganze Gesellschaften verändert. Mich begeistert das. Und ich stelle mir die Frage, auch im Kleinen, in meinem kleinen Leben, wie die Kultur des Reiches Gottes mein Leben verändert. Dass es nicht normal ist, wenn ich über andere Leute schlecht rede. Oder dass es nicht normal ist, wenn ich das Finanzamt betrüge. Oder dass es nicht normal ist, wenn ich immer erst meinen eigenen Vorteil suche. Gottes Wort fängt an, mich innerlich zu verändern. Ich habe es früher geliebt, Menschen fertig zu machen, verbal fertig zu machen. Und darin war ich richtig gut. Ich habe mich immer ein bisschen besser gefühlt, wenn ich auf andere Leute herabschauen konnte, sie fertig machen konnte und sie verbal in den Dreck drücken konnte. Da war ich richtig gut drin. Bis ich eines Tages die Einsicht bekam, ich versündige mich nicht nur an einem Menschen, sondern ich versündige mich an Gott, wenn ich andere so in den Dreck drücke. Gottes Wort hält mir einen Spiegel vor und sagt mir, Jan, da musst du dringend etwas ändern. Was können wir also tun? Für diejenigen, die schon in der Heiligen Schrift gerne unterwegs sind, möchte ich dich einladen, weiter, tiefer zu graben. Tim Keller beschreibt eine wunderbare Methode, dass er sagt, ich habe mir einen Vers vorgenommen und eine halbe Stunde lang angeschaut, immer wieder reingucken, mir alles aufgeschrieben. Man hat nach 5 Minuten eigentlich schon keinen Bock mehr drauf, wenn man sagt, er hat ja alles durchgeguckt. Aber dann weiter zu fragen, weiter zu suchen. Gottes Wort spricht weiter, die neuen Aspekte zu entdecken. Wunderbare Methode. Oder betend die Bibel zu lesen, die sogenannte Lectio Divina zu lesen, das zweite Mal nochmal den Vers zu lesen und dann aber dabei nachdenken, das schon auch murmeln, wie ich das letzte Woche auch schon vorgestellt habe. Dann mir die Frage zu stellen, was will Gott von mir? Wozu fordert er mich eigentlich heraus? Soll ich etwas ändern? Hast du schon mal die Frage gestellt, du liest die Bibel und nicht einfach nur so, ja, das ist heute dran, sondern was konkret soll ich eigentlich ändern in meinem Leben? Hast du mich angesprochen, Gott? Und dann beim dritten Mal noch einmal in Ruhe, in der Gegenwart Gottes, dieses Wort sich zusprechen zu lassen. Und ich hoffe, dass die 50%, die sagen, ich lese nicht gerne in der Bibel, dass die ermutigt werden, das zu ändern. Was ist das, was du existenziell wirklich brauchst? Wenn du morgens aufstehst, wahrscheinlich eine Tasse Kaffee. Aber für dein Leben als Christ brauchst du Gottes Wort. Denk mal an Jesus selbst. Es gibt in der Bibel 1800 Bibelverse, Worte Jesu, wo Jesus etwas gesagt hat. 180 davon sind direkte Zitate aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament. Also Jesus selber hat so agiert. Wenn Jesus in Schwierigkeiten geraten ist, als Satan ihn zum Beispiel versucht hat in der Wüste, was hat er da getan? Was hat er immer gesagt? Hat er geistliche Kriegsführung auf 27 Ebenen gemacht und bla und solche? Nee. Es steht geschrieben. Und als er am Kreuz hing, was macht er hier? So hatte ich mir das nicht vorgestellt, Gott. Nee. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er zitiert hier Psalm 22. Und ich habe das vor einigen Wochen oder Monaten schon gesagt. Wenn er diesen Psalm zitiert, dann ist es kein verzweifelter Jesus, der am Kreuz hängt, sondern sein Gott, Jesus selbst, der diesen Psalm nimmt und proklamiert, wie es dann später heißt, dass man den gesamten Psalm mitdenkt. Psalm 22, Vers 28 zum Beispiel. So werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie sich beugen aller, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskindern. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat es getan. Und ihr Lieben, ich glaube, das hat Jesus alles mitgedacht. Er hat der Macht der Finsternis schon gesagt, so, jetzt hast du verloren. Ich bekenne in diese Situation hinein Gottes Wort. Wenn du geistlich leben willst, wenn du nicht umgeblasen werden willst von den Umständen des Lebens, dann brauchen wir Vertrauen in das Wort Gottes. Dann wird es Kraft entfalten in deinem Leben. Es wird dich innerlich festmachen und du kannst den Mächten der Finsternis widerstehen. Ich lade euch ein, aufzustehen und bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Mir ist bewusst, das war eine Predigt, die in erster Linie Christen ermutigen möge, selber in Gottes Wort hineinzugehen. Aber ich habe das vor